Wir wurden schon vermisst. Ich habe es auch schon ein bisschen vermisst aufzunehmen und mir haben tatsächlich immerhin 2 Menschen geschrieben und gefragt, wann die neue Folge rauskommt.
Mir hat nur ein Mensch gefragt in echtem Leben.
Ja, here we are. Es war alles ein bisschen viel bei dir und bei mir und dafür gibt es jetzt ein bisschen was aufzuholen.
Du bist einmal um den Mont Blanc gefahren.
Ja, vorgestern habe ich das gemacht. Das ist eine super coole Runde, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also die Tour du Mont Blanc ist eine Runde von 333 Kilometer und 8200 Höhenmeter oder sowas. Mhm. Sehr, sehr schön. Mhm.
Ich habe es gesehen, sah gut aus und schöne, wie lange hast du gebraucht? 15 Stunden?
Ja, ganz ehrlich, wir wollten eigentlich unter 15 Stunden Fahrzeit haben und dann vom Grand Saint-Bernard war die Abfahrt, wie soll ich sagen, da waren halt mega viele Roadworks, Baustellen, weil da so eine Lawine durchging und die hat die ganzen Leitplanken und sowas zerstört. Deswegen waren das ganz viele Arbeiter, die quasi die Straße wieder fit gemacht haben für die offizielle Eröffnung. Also wir waren so ein bisschen halboffiziell unterwegs. Wir haben gefragt und wir durften durchfahren, es war alles okay, aber wir sind halt mega langsam gefahren und haben da 30 Minuten verloren und dann war das so ein bisschen mit dem Ziel unter den 15 Stunden schwierig.
Das ist auch immer so ein Downer, aber, wenn sowas ist. Dann
ja, vor allem habe ich ja mega gefroren. Es war echt richtig kalt da morgens runter. Mhm. Aber es war super schön. Und ich meine, wenn ich jetzt nur so auf die Wattwerte schaue, verglichen zu letztem Jahr, also im Juni letztes Jahr sind wir die Runde auch gefahren, dann war das jetzt noch besser als damals. Und irgendwie fiel es mir auch recht leicht.
Du hast die letztes Jahr auch gefahren?
Ja, genau.
Aber nicht mit Christian?
Doch, auch mit Christian zusammen, ja.
Echt? Ich dachte, Christian hatte mal erzählt, dass er irgendwie bei der Runde hatten sie mal Andy-Probleme und was weiß ich, Eis und kalt und was weiß ich.
Ja, das ist die Sept-Majeur-Runde, die er meinte.
Ach so.
Und er ist diese Runde auch schon mal im November gefahren, dann hat man natürlich Eis und kalt. Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee kam. Bei uns war es jedenfalls so ganz angenehm.
Ja, lass mal auf November auf 3000 Höhenmeter hoch, sehr gut.
Ja, aber die Runde kann ich wirklich empfehlen. Das war super schön. Wir hatten viel Spaß. Und ich meine, am Ende hat es mit der Zeit nicht so ganz geklappt. Aber ich meine, das lag halt an der Abfahrt. Und wenn ich meine Wattwerte vergleiche mit letztem Jahr im Juni, ist es jetzt besser. Und das ist ja schon cool. Außerdem habe ich mich mega schnell erholt. Also ich fühle mich jetzt wieder richtig gut, auch nur 2 Tage später. Und ich glaube, ja, es ist die Zeit, in der mein Körper wieder diese langen Fahrten super gut wegstecken kann. Und das ist genau das richtige Zeichen für TCA. Deswegen bin ich glücklich.
Das wäre gut, dass das so ist, ja.
Genau.
Jetzt machst du ja erstmal Dead Ends, beziehungsweise da komme ich ja mit, aber ohne Fahrrad. Also doch, ich habe auch ein Fahrrad dabei. Aber
ich habe gehört, du triffst dich mit meinem Papa.
Ja, wir haben es ausgemacht, ohne dich. Hm. Ich und dein Dad, Homies, wir hängen jetzt dann ab und lässt dann über die Jana.
Daheim.
Ich lasse mir all die kleinen Geheimnisse von dir erzählen, wie du dich als Kind verhalten hast.
Weißt du, wovor ich ein bisschen Angst habe bei der Dead Ends und Dad Sache?
Oh, schieß los.
Also ich rede ja in der Öffentlichkeit immer Hochdeutsch. Zumindest versuche ich das.
Okay, funny Anekdote. Als du, ich und Christian unsere Mausfahrt gemacht haben und da sind wir ja an Tag 2 zu deinen Eltern gefahren und dann sind wir da angekommen, die Tür ging auf und dann wurde sofort losgeschwemmt und ich und Christian schauen uns an, okay, it's happening und wir haben nichts mehr verstanden.
Ja, da habt ihr eine Seite von mir entdeckt, die ihr noch gar nicht kanntet.
Ah, ich lieb's, das wird so gut, vor allem dein Dad hat ja auch eine klare schwäbische Aussprache.
Naja, auf jeden Fall wäre es halt ziemlich unnatürlich, mit meinem Papa plötzlich Hochdeutsch zu reden. Deswegen werden wir bestimmt schwäbeln. Irgendwie ist mir so ein bisschen unangenehm. Aber naja.
Why? Ja, super.
Der Fahrradteil, darüber mache ich mir nicht so viele Sorgen.
Ich meine, schau dir den Christoph Strasser an.
Ja.
Das hat auch seinen Charme.
Ja.
Den würdest du auch Hochdeutsch gar nicht. Er wird sagen, hey, was ist mit dir los?
Ja, das stimmt. Aber ihn kennt man halt auch nur so. Ja.
Naja, wird schon gut. Sonst machen wir mal Untertitel rein. Ist ja kein Problem.
Perfekt.
Hey, ist noch was passiert? Wir haben uns ja letztes Wochenende gesehen.
Ja, wir waren in München zusammen. Da war nämlich der Rafa Previ Ride über die 430 Kilometer.
Ich habe nur den Rest Day mitgemacht.
Der war aber schön.
Ja, war ein schöner Rest Day.
Ja, wir sind am Samstag die Tour gefahren und am Sonntag kam der Stefan auch nach München und wir sind zusammen mit Christian und mit Chris Burkhardt und die 2 Rafa-Produktentwickler durch München spaziert. Weißt du, wir sind den ganzen Tag durch München spaziert, wir haben halt die Eisbachwelle gezeigt und dann waren wir noch Mittagessen und so, das war mega
lecker
schön.
Lecker Eis.
Und am Abend hatte ich Blasen an meinen Füßen, wirklich. Also ich war fahre die 430 Kilometer und es ist alles fein. Und dann bin ich einen Sonntag durch München spaziert. Geil. Und ja.
Funny, du, letzte Woche hast du letztes Mal im Podcast hast du gesagt, ja, Christian Burkhardt ist dabei. Und ich so, nee, kenne ich nicht. Und dann war mir klar, ach, das ist der Christian Burkhardt. Weil der ist ja schon recht berühmt, vor allem in der Filmszene und so in der Outdoor-Dokumentationsszene ist das eigentlich schon ein dickes Tier.
Der hat fast 4 Millionen Follower, ist richtig crazy.
Ja, 3,8 oder so. Mhm. Der hat halt schon richtig krasse Sachen gemacht, krasse Filme gemacht. Und der war früher, also ganz früher, als ich angefangen habe, auch so ein Teil, warum ich das alles so ein bisschen interessant fand. Also mit Film und Foto und vor allem diese ganzen Outdoor-Geschichten. Ich glaube, das
Bekannteste von ihm ist, dass er diese Screensaver, die Hintergründe für Apple von Yosemite
und sowas geschossen hat. Ja, Big Sur, Yosemite. Genau, ja. Das hat er gemacht. Und das war so witzig, als wir uns dann im Raffles Store gesehen haben, ich so, hey, you have been my idol in the past or something. Oder ich habe ihm so gesagt und er so, ja, sorry that I'm not I'm today.
I'm not anymore.
Ja, aber ist ein netter Typ, ganz entspannt, war lustig.
Überhaupt die ganze Sache fand ich ziemlich cool. War eine coole Erfahrung. Ich bin noch nie so weit in der Gruppe gefahren. Also wir waren zu sechst über die 430 Kilometer. Und am Anfang dachte ich, das wird sich dann bestimmt halt so, also wir fahren zusammen los und dann zerreißt es so irgendwann. Und ich dachte auch, dass vielleicht so ein bisschen toxisch rennradmäßig wird. Also wie alle, die zuhören, kennen, was ich meine von irgendwelchen Group Rides, wo man dann so ihre Pace über irgendwelche Hügel droppt und so tut, als wäre es easy. War gar nicht so. Also zumindest, ich weiß nicht, wie es für die anderen war. Vielleicht war ich die toxische Person. Ich hoffe,
ja, Chris Burkhardt ist ja auch mit durchgefahren, alles.
Die ja, der Vibe war cool. Wir haben uns echt mega gut verstanden. An den langen Anstiegen haben wir oben ein bisschen gewartet, immer, bis alle wieder da waren. Und in der Gruppe haben wir im Flachen gut zusammengearbeitet. Und es hat echt mega viel Spaß gemacht. Wir haben uns gut unterhalten. Ich war schneller im Pinkeln als die Männer.
Hast du eine neue Bib oder was?
Ja, halt die Pee-Friendly Bib, ja. Das war der ultimative Test.
Schneller Pinkeln als die Männer, das ist eine Ansage. Ja gut, ja geil, aber dann hast du ja quasi letztes Wochenende 430, was weiß ich, war auch Sattelzeit wahrscheinlich 15 Stunden.
Genau, ja.
Und dann dieses Wochenende auch 15 Stunden Sattelzeit. Sonntag hast du nichts gemacht, gell?
Diese Woche, gestern. Ja. Ich musste zurück nach Innsbruck, weil ich heute bei der Arbeit im Büro sein musste. Konnte nicht remote arbeiten, ja.
Trotzdem gute Sattelzeit, gutes Training für die anstehenden Rennen.
Ja, weil ich so merke, dass es wieder einfach wird für den Körper. Also dass es keine außergewöhnliche Belastung mehr ist. Und das sollte ja genauso fürs TCR auch, also für mich zumindest, eine gute Voraussetzung sein, um das dann auch 12 Mal in a row zu machen.
Ja, nicht einmal am Wochenende.
Ja, aua.
Ich habe gestern Intervalle gemacht. War einfach, keine Ahnung, ich trainiere nichts, aber ich wollte mal wieder wissen, was so geht. Und weil ich ja jetzt wieder hier in der Gegend bin und das Sudelfeld meine Hausrunde wieder ist, was ich ja sehr, sehr lieb habe, immer von hinten vom Bayerischzell hoch und dann auf der anderen Seite runter, weil andersrum ist irgendwie nicht so geil. Und hinten hoch sind es, wenn man es von Bayerischzell aus der Kurve links hochfährt, ich weiß nicht, ob da jemand wohnt, zwischen 10 und 20 Minuten. Also man kann da eigentlich einen sehr guten FTP 20-Minuten-Test machen. Und habe ich gemacht und bin zufrieden.
Weil cool.
Letztes Mal, als ich die Rolle angemacht habe, das war im Winter, da hatte ich einen FTP von 207. Und dann waren wir in Girona 2 Wochen später und dann sind wir irgendwie auch 4x20 gefahren und einmal 4x20 bin ich dann mit deutlich mehr Watt gefahren. Deswegen bin ich mir sicher, dass das irgendwie nicht stimmt. Und jetzt der FTP stimmt auch wieder da, wo er hin soll.
Okay, cool. Ja. Ich bin immer, wenn ich sowas mache, bin ich davor ein bisschen aufgeregt. Ist das bei dir auch so? Also wenn ich mir vornehme, ich fahre jetzt einen FTP-Test oder ich fahre jetzt mal Intervalle, jedes All-Out, also ich fahre irgendwie 3x7 Minuten so schnell ich kann oder sowas, dann bin ich vor so einer Einheit richtig aufgeregt.
Ja, ich kenne das. Obwohl, why?
Ja, ich glaube so, das ist... Bei mir ist es, glaube ich, so, weil ich weiß, es wird jetzt gleich wehtun. Mhm. Und natürlich, weil ich auch nicht mich selbst enttäuschen will. Also so ein bisschen
Erwartungshaltung.
Dann auch, ja. Also ich glaube, eine Kombi aus den beiden. Es ist interessant, dass man, also ich zumindest bin da auch wirklich ein bisschen nervös.
Fair.
Ja.
Also vor allem, keine Ahnung, vor TCR ist ein anderes nervös oder so, weil das ist ja quasi eine Sache, die über einen langen Zeitraum geht. Aber das ist so, du musst jetzt in diesem Moment abrufen, was da ist. Ich glaube, darum geht's.
Ja, und immer während so einem schweren Intervall denke ich mir, oh, ich will es gern aufhören, aber um wieder an den Punkt zu kommen, wo ich gerade bin, muss ich alles davor nochmal machen. Ja. Also dann, also kennst du den Gedanke? Also
bei Minute 13. Bei Minute 13 war ich so, jetzt haben wir jetzt schon echt. Und dann so, wo ich ganz kurz zwei Schritte rausgenommen und so, nee, war voll dumm, jetzt bist du ja schon drin, jetzt mach weiter.
Ja, weil dann voll. Hast du ja auch schon investiert und dann war das irgendwie umsonst.
Ja, ist ein guter Punkt. Ja, voll.
Ja.
Ich schwere Beine, aber jetzt trotzdem heute noch laufen gegangen, war auch gut.
Cool.
Hundeshooting war ich noch.
Ja, erzähl mal vom Hundeshooting. Ich habe auf jeden Fall ein paar wackelnde Schwänze gesehen.
Ja, war super spannend. Also Hunde fotografieren, also normalerweise, wenn ich so Sportler fotografiere, Radfahrer, sagen, du hast am Tag dann so zwischen 6.000 und 8.000 Bilder, weil du halt High Frequency schießt, weil du ja willst ja jedes Mal, dass der Fuß und der Arm und der Blick richtig ist. Und dann habe ich festgestellt, weil wir haben ein Aktivshooting gemacht, das heißt, Menschen haben mit Hunden Sport gemacht, Radfahren, Laufen, spazieren gehen. Jetzt ist aber, es sind quasi zwei Teile in diesem Bild, die beide gut aussehen müssen. Das heißt, du schießt quasi fast doppelt so viel, weil der Hund, den kannst du ja nicht sagen, hey, beim nächsten Mal machst du mal so, sondern es muss halt einfach passieren. Ne? Gehst mit dem Hund halt 20 Mal da durch und dann muss er halt irgendwann mal richtig gucken oder die Position richtig haben. Und es war auch mein erstes Shooting mit Hunden und habe festgestellt, wow, okay, 14.000 Bilder nach zwei Tagen ist viel. Die Auswahl waren jetzt 900 und davon werden wahrscheinlich dann von denen 50 ausgewählt und dann ist es gut.
Was waren so für Hunde, so ein Lieblingstier gehabt?
Ja, ich der erste, das war so ein Jagdhund, ich weiß die Rassen gar nicht. Wir hatten erst so einen recht großen Jagdhund, der hat mega gut gehört und dann hatten wir so einen Dackel, der alles gehasst hat und dachte, er ist der Boss, aber halt bei jedem Wind umgefallen ist. Und dann am nächsten Tag hatten wir so einen Mischling, das war so ein Straßenhund, der ist irgendwann mal ausgebüxt und hat einfach eine Stunde lang entschieden, er macht jetzt irgendwas und ist so über uns rumgelaufen und wir hatten einfach eine Stunde Pause, weil die mussten dann wieder rankriegen.
Model hat keinen Bock mehr.
Ja, voll. Hat es auch genau gewusst, was der jetzt machen soll, aber will halt nicht. Mhm. Und dann am Schluss war noch so eine richtige Prinzessin an Hund da, die so, oh, die wusste, dass die schön ist. Aber cool.
Cool. Mhm. Klingt schon ganz spannend.
Ja, ich mach's gern wieder.
Hoff, du musstest unsere Hundetricks nicht anwenden.
Nee, waren alle sehr umgänglich.
Ja. Hey, wir haben auf die letzte Folge mega viele Kommentare und Hinweise bekommen. Und ich habe außerdem, also es ging um diese Nutrition- und Carb-Sache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch jetzt bei den langen Touren, ich hatte immer so 5-6 Liter Carb-Drinks. Und es ist so eine gute Basis. Also zusätzlich zu essen ist natürlich wichtig, aber ich komme viel besser durch, weil es einfach so eine solide Grundlage ist. Ja.
Oder nicht solide Grundlage, aber ja.
Fluide Grundlage. Ja. Und was ich noch erzählen wollte, mir hat ein Robert von der Schweinebande von Pets Racing zurückgeschrieben, weil ich das offizielle Rezept für die Schweineblempe ja nachfragen wollte.
Und die Schweineblempe.
Ich liefere kurz den Nachtrag. Also ich lese vor. Grundsätzlich pro Stunde 60 Gramm Maltodextrin, 25 bis 30 Gramm Fructose und eine Prise Salz. Das Ganze gelöst in Wasser, etwa zwischen 400 und 900 Milliliter pro Stunde, je nach Temperatur, Intensität und Flüssigkeitsverlust. Es ist schwierig, ein allgemeingültiges Rezept zu geben, da es sicher nicht individuell gleich gut funktioniert und die Verträglichkeit letztlich auch von Intensität, Dauer und Belastung und Gewöhnung abhängt. Aber das OBG-Rezept ist zumindest ein guter Startpunkt zum Optimieren.
Kann ich voll unterschreiben und auf meinem Kübel steht jetzt auch Schweineplempe drauf.
Ich dachte, da ist vielleicht so ein Schweinchen drauf gemalt.
Aber da steht dann das Wort Plempe nicht drin, das ist ja gerade das Geile. Plempe. Ja.
Also Maltodextrin, Fructose und Salz ist im Prinzip, was du gesagt hast, oder?
Also Natriumcitrat, habe ich jetzt gemerkt, ist viel geiler, weil das schmeckt nicht salzig. Mhm. Oder wurde auch.
Ja, hat er sogar selbst geschrieben. Ja. Er hat geschrieben, beim Salz, Natrium kann man noch etwas ins Detail gehen und eine Mischung aus Kochsalz und Natriumcitrat beifügen, da Natriumcitrat ein paar Vorteile gegenüber Kochsalz hat.
Ja, wurde auch in den Kommentaren hingewiesen, dass Sodium das gleiche ist. Also Sodium ist das englische Wort für Natriumcitrat.
Okay.
Ja, hat jemand in die Kommentare geschrieben.
Ja, cool.
Genau, aber ich kann es immer noch unterschreiben, das ist eine geile Basis, wer Geld sparen will. 30 Cent, 12 Cent im Vergleich zu 3,20 Euro, wenn man das von Mountain nimmt. Pro Flasche am Tag 6 Stück sind viel Euros.
Ja, das stimmt.
Ja, wenn man nicht gesponsert ist, ist scheiße viel Geld.
Ich bin ja auch nicht gesponsert, aber also mit diesem Ernährungszeug. Aber ja, vielleicht denke ich doch mal drüber nach. Jetzt habe ich schon seit Tracker habe ich schon 2 solche Beutel leer gemacht.
Ich kann dir mal einfach eine kleine Portion Schweineplempe vorbeibringen und dann kannst du es einmal ausprobieren. Ich meine, Und wenn du das nicht selber machen willst, ich mische dir das gerne mit an. Kauf dir einen extra Sack und dann fahre ich dir den rüber und dann hast du das auch. Also, wenn es dir taugt.
Ich probiere es mal. Danke.
Ja. Das kommt dann, das Geld, das du sparst, kommt die Podcast-Kasse.
Okay.
Keine Ahnung, was wir damit machen, aber Mikros abbezahlen.
Ja, zum Beispiel. Ja, ich glaube, ich gebe mal noch so ein kurzes Update, wie die TCA-Planung so läuft, weil ich glaube, dass ein paar Leute das mit einem Highlight also wenn es nicht das TCA ist, dann haben die Leute vielleicht irgendwelche anderen Ziele, so Bikepacking oder Rennen angeht. Und ich glaube, eine große Sache ist natürlich immer noch die Routenplanung, wobei ich jetzt eine Route habe, die funktioniert und auch ganz gut aussieht. Und wir haben die Reise gebucht. Ich will ja wieder ohne Flieger dahin kommen. Wir haben jetzt einen Zug von München nach Hamburg, nach Kiel. Da schlafen wir eine Nacht und dann fahren wir 24 Stunden Fähre oder sowas, 20 Stunden nach Oslo, also über eine Nacht. Das finde ich eigentlich ziemlich komfortabel. Vor allem müssen wir für die gesamte Reise nicht die Fahrräder auseinanderbauen, sondern haben immer eine Fahrradreservierung. Toi, 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 dass es im ICE alles so glatt geht. Das ist die einzige potenzielle Schwachstelle.
Genau, der Fähre wird was schief gehen, garantiert. Es ist die Deutsche Bahn.
Ja, aber die Fähre und so, das wird dann, glaube ich, entspannt.
Ja,
also, denke ich. Ja, da haben wir dann eine Kabine für uns das alleine und können die Fahrräder da easy mitnehmen. Danach ist nur noch ein Zug, der fährt noch von Oslo nach Trondheim durch. Ist perfekt.
Skandinavier haben es sicher besser drauf als wir.
Vermutlich. Naja, auf jeden Fall habe ich so gemerkt, dass diese Reise und natürlich will ich mit dem Zug und Fähre fahren, weil ich nicht fliegen will wegen der Umwelt, weil ich irgendwie komisch finde, irgendwo hinzufliegen, um Fahrrad zu fahren, wobei ich das natürlich auch schon gemacht habe. Aber ich merke vor allem, dass es so eine psychologische Sache ist. Irgendwie freue ich mich fast, dass es so ein Ritual ist. Also weißt du, dass man so 3 Tage nichts anderes macht als rumsitzen, schlafen, keine Ahnung.
Ich glaube, es ist tatsächlich auch gar nicht so verkehrt fürs Fahren an sich. Also du hast ja 3 Tage aktives Vollgas-Tapering.
Ja, voll.
Und beim Heimfahren kommst du wieder richtig runter und kannst alles richtig passieren lassen im Kopf. Also nochmal alles so processen und dann kommst du an und bist ja zu Hause resettet eigentlich dann.
Voll. Und ich fand auch irgendwie, weißt du, wenn man mit dem Flugzeug fliegt, dann muss man zum Flughafen kommen und dort viel bewegen und sowas und sein Fahrrad da einpacken und das alles, ich weiß auch nicht, und gibt es so außer Sicht. Man weiß da auch nicht, was passiert. Also es gibt auch so eine Ungewissheit, ob das Fahrrad heile ankommt oder ob es überhaupt ankommt und so weiter. Mhm. Irgendwie finde ich das so, 3 Tage unterwegs zu sein. Vor allem, ich meine, die letzten Jahre habe ich das alleine gemacht, aber jetzt dieses Jahr auch noch dann zusammen. Das wird irgendwie cool. Ich freue mich da drauf. Und auch zurückfahren, wie du sagst. Da habe ich auch schon geschaut, wie man zurückkommt. Also ich plane übrigens nie. Also ich buche die Rückreise nicht, weil eigentlich bin ich jetzt nicht so abergläubisch, weil ich bin Wissenschaftlerin. Aber es fühlt sich so an, als wenn ich jetzt die Rückreise schon buche und zahle, dann ist es verdammt, dass ich nicht ankomme. Also ich schaue schon.
Ein bisschen Aberglaube ist total fein.
Ich schaue schon, was es halt für Möglichkeiten gibt, heimzukommen, aber ich buche das nicht. So habe ich das die letzten Jahre immer gemacht.
Es gibt eine Fähre.
Es gibt eine Fähre, die geht von Patras, wo wir im Rennen auch durchfahren in Griechenland, bis nach Venedig über 30 Stunden. Und ich glaube, die will ich nehmen. Nach so einem Rennen 30 Stunden Fähre, boah, das wird geil.
Voll geil. Und Venedig dann vom Bahnhof aus nach Hause?
Ja, das wird dann nicht mehr so wild nach Innsbruck.
Ach, voll cool.
Ja.
Und 30, ich meine so eine Schifffahrt, die ist schön.
Also ich fand schon 30 Stunden Flixbus ganz geil. Ich meine, dann kann ja 30 Stunden Fähre nur besser werden.
Wie kann man 30 Stunden Flixbus geil finden?
Oh. Ich fand irgendwie nach dem Rennen, wenn man so K.O. ist und ich bin ja, weißt
da
du,
da kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen, als 30 Stunden im Flixbus zu sitzen.
Ich weiß auch nicht, aber kennst du das während einem Rennen, wenn man immer so gegen die Müdigkeit kämpft und so denkt, oh, ich muss jetzt so alle Werkzeuge zücken, um wieder wach und fit zu werden. Und dann sitzt du 30 Stunden im Bus und das Gegenteil ist der Fall. So das Beste, was du machen kannst, ist der Müdigkeit einfach nachzugeben.
Fair.
Dann bin ich die ganze Zeit wieder eingeschlafen, ganz kurz aufgewacht, wieder eingeschlafen. Ich fand es richtig selig.
Oh gut, du bist natürlich selig, sehr schönes Wort, selig. Du hast einen großen Vorteil, du bist klein und da ist ein Flixbus halt deutlich angenehmer. Wenn du halt groß bist, dann ist das deutlich weniger Platz.
Ja, weißt du, eigentlich ist es jetzt auch nichts, was ich toll finde. Also Flixbus wäre sonst, glaube ich, immer meine letzte Mobilitätswahl. Aber in dem Fall war es irgendwie.
Der Grund übrigens, warum Jana die das so macht, es gibt beim TCR ein Green Leaderboard. Da darf man rein oder da ist man drin, wenn man die Anreise ohne Flugzeug macht.
Und die Abreise.
Haben sie mal eingeführt, um die Leute zu motivieren, dass man halt ohne Flieger anreist. Und
genau.
Andrew ist ja auch, also Andrew ist einer der Veranstalter, der fliegt auch nie, aber der ist immer erstaunlich viel unterwegs, also Marokko und dann drüber im Balkan, also der ist wirklich, ich weiß nicht, wie der das macht, aber der ist viel unterwegs.
Der ist ständig auf Fähren.
Ja.
Genau, und wenn man das TCR verfolgt, dann sieht man auch auf der DotWatcher-Seite, es ist so ein kleines grünes Blatt neben den Namen und das bedeutet, dass die Leute ohne Fliegen reisen.
Aber kannst du es dir zeitlich so einrichten? Weil ich meine, das sind halt einfach 3 Tage vorne und hinten, die man da mehr braucht.
Ich meine, es sind theoretisch 2 Tage mehr, weil mit dem Fliegen müsste ich auch, dauert auch ein Tag.
Fair, ja.
Ja, und zurück versuche ich halt so schnell zu sein, dass ich am Montagnachmittag oder so noch im Büro sein kann.
Topfit, ja. Ausgeruht.
Also, dass ich quasi beide, ne, das ist nicht der Fall, aber dass ich halt beide Wochenenden quasi nutzen kann. Aber ja, es ist ein Kompromiss über mehr Urlaubstage, aber in dem Fall ist es mir irgendwie, ist es mir wichtig.
Genau, es geht ja eigentlich nur um Prioritäten. Also, andere würde sagen, boah, ich opfer dort nicht 2 Urlaubstage, damit ich da jetzt so und so, aber wenn einem das halt wichtig ist und man das mag, dann ist das Teil der Geschichte.
Ja, und irgendwie gehört es jetzt schon so dazu. Jetzt habe ich die letzten 2 Jahre das so gemacht und das ist so eine gute mentale Einstimmung.
Ich weiß noch, beim letzten Mal haben wir kurz einen Videocall gemacht, da sind ich und Joschka gerade in Munich-Milan gefahren.
Mhm.
Da saßen wir im Supermarkt und haben kurz Hallo gesagt.
Da ist im Zug bei mir im Tisch ein Handy explodiert von der Frau vor mir.
Oh, what?
Ja. Also es gibt auch schon die Reise an sich, ist abenteuerlich.
Okay, besser im Zug anstatt im Flugzeug, das Handy.
Ja, auf jeden Fall.
Puh.
Was man sich noch für TCR-Vorbereitung oder vielleicht auch für andere Rennen überlegen, also wo jetzt die Zeit ist, das zu überlegen, ist, brauche ich eine Tollwutimpfung, will ich die? Weil die, wenn man das machen will, sollte man das so ungefähr jetzt machen. Für Mitte, Ende Juli. Ich glaube, mindestens 3 Wochen vorher oder sowas sollte man das machen.
Mhm.
Und in 4 Wochen geht halt die Reise los.
Und halt natürlich unsere Sonderfolge anhören, wenn es ums Hunde geht.
Genau, das sollte man auch tun.
Es ist keine Prophylaxe wie Tollwutimpfung, aber...
Und jetzt gerade habe ich auch immer noch das Gefühl, ich kann noch ein bisschen an meinem Setup probieren und noch lange Fahrten machen. Also es ist die Zeit, lange Fahrten zu machen und Dinge zu testen, die man dann auch noch ändern kann.
Machst du nochmal ein... so ein Tech-Post, was du jetzt wieder ein Setup ist und all das?
Ja, ich habe das in der Regel immer nach dem Rennen gemacht, wenn ich so weiß, was wie funktioniert hat und so. Aber ich kann das
sag ich
auch
besser,
eigentlich
sag ich besser danach.
Ja, ich habe das jetzt auch schon von den letzten 2 Jahren gemacht und ich glaube, so viel wird sich da nicht ändern, weil das hat sich einfach bewährt, vor allem das Setup von letztem Jahr. Also ich denke, ich werde wieder ziemlich gleich unterwegs sein.
Fährst du jetzt das neue Aethos?
Es ist
oh,
ein
Wunderpunkt.
Reizthema. Wunderpunkt. Let's see.
Okay, ja, oder vielleicht ein neues Tarmac. Nein, das natürlich nicht. Aber vielleicht kommt da eins raus. Man weiß es nicht. Ah, ist eh schon geleakt worden. Es sind schon die ersten SL9s aufgetaucht. Ja. Ah ja, neues Tarmac kommt. Ja, schon gut. Dein Dad könnte sich dann gleich einen SL9 kaufen. Der hat ja jetzt einen SL8, das ist ja dann alt.
Ich glaube nicht.
Ich war noch einen SL7, von daher. Ich hatte ja, habe ich das schon mal erzählt mit dem Rahmen von mir, der geklaut wurde?
Nee, hier nicht.
Sag das mal, ist witzig, oder?
I don't know.
Ja,
ich
komm.
Finde, wir müssen noch irgendein Thema haben.
Ja, Thema ist jetzt Rahmendiebstahl. Also, ich habe mir mal einen günstigen SL8-Rahmen geschossen und dachte mir so, ich baue mir selber ein Bike auf. Habe die ganzen Komponenten schon gekauft, habe den Rahmen gekauft. Rahmen kam an, dann habe ich einen Lackierer kontaktiert. Ich sage jetzt nicht wer. Habe dem gesagt, hey, mach den mal so und so. Hab den Rahmen hingeschickt, er hat das entlackt, so ein Speziallack drauf gemacht, das hat irgendwie 100 Gramm gespart, also Lack ist wirklich sauschwer und das war dann so mattschwarz. Das war so eine Beschichtung, da macht man zum Beispiel Waffen oder Auspuffe oder sowas, das ist extrem widerstandsfähig und extrem leicht. Und dann hat er mir das zurückgeschickt per Post und dann schreibe ich ihm so, hast du schon losgeschickt? Und er so, ja, schon letzte Woche. Und so, ja, ich habe dir gar keine Adresse gegeben. Ja, ich habe die aus deinem Impresso genommen. Hat er quasi aus meinem Impresso, also, und ich bin einen Monat davor umgezogen, habe das Impressum nicht geändert. Dann hat er das an meine alte Adresse geschickt und da ist der Rahmen verschwunden, weil da wurden regelmäßig schon Sachen geklaut. Da wurden sie einfach diesen Rahmen halt vor die Tür gestellt und der war halt dann sofort weg. Das ist dann, also weil das ist ja nicht fair, was quasi passiert ist, dann ging das tatsächlich vor Gericht. Ich habe dann tatsächlich geklagt, weil ich natürlich 3.500 Euro ausgegeben habe und der meinen Rahmen verschlammt hat. Und ich habe gewonnen am Ende. Aber es war auch ein klarer Fall, weil sich selber eine Adresse im Internet zu recherchieren, wo man sie hinschickt, ohne quasi eine Mitteilung zu bekommen, war dann das die Conclusion von der Richterin und hat gesagt, naja, sorry, das geht nicht. Und in der Zeit habe ich mir dann einen günstigen SL7-Rahmen gekauft und habe es dann damit aufgebaut, ohne Lack, ohne Lackierung. Aber die Lackierung ist egal.
Ja, das klingt ganz schön nervenauftreibend.
Ja, war eine spannende Zeit. Ich habe wirklich noch nie so viel Paragraphen und mit ChatGPT Richter gespielt, Anwalt. Weil ich habe mich selbst vertreten, aber er hatte einen Anwalt. Das war eh noch cool. Ich habe immer mit seiner Anwaltskanzlei kommuniziert, aber ich halt als Einzelperson, also ohne Anwalt. Mhm. Ich hatte so hart Bock, das durchzuziehen. Er hat natürlich alle möglichen Dinge angewandt und versucht, mich da irgendwo reinzureden oder sowas. Aber ich hatte so hart Bock und hat geklappt am Ende.
Ging ja auch um viel Geld.
Ja, naja, Gerichtskosten, wenn ich verloren hätte, wäre ja der Anwalt, hätte doch mal so 2.500 gekostet.
Also, ja. Ich würde interessieren, wo der Rahmen jetzt ist. Denkst du manchmal an den?
Ey, wenn mal jemand einen komplett schwarzen SL8-Rahmen sieht, matt, ohne jegliche Logos, dann...
Das ist deiner.
Aber wahrscheinlich, irgendjemand hat den gekauft jetzt. Und denkst du, oh, ich habe jetzt einen coolen Rahmen und dann gehe ich dahin und sag so, sorry Bro, das ist meiner. Und dann muss den der ja hergeben, das ist endmies.
Das ist krass.
Ja, hoffentlich passiert es nicht. Ich wünsche hoffentlich, ich hoffe, irgendjemand fährt damit rum und hat Spaß. Das ist das... was ich mir wünsche. Am wenigsten wünsche ich mir, dass der Dieb gesehen hat, hey, was ist das und schmeißt es weg.
Mhm. Ja, verstehe ich. Boah, das ist kacke.
Ja.
Also was noch kacke ist, am Wochenende bei der Tour de Mont Blanc ist auf den letzten 90 Kilometer mein Umwerfer kaputt gegangen.
Was?
Und weißt du noch, das letzte Mal, als mein Umwerfer kaputt gegangen war beim Mittelgebirge, das hatte ich eine Knieentzündung. Hatte ich direkt im Kopf gedacht, so shit, es fehlen noch 2000 Höhenmeter. Wenn man
bist
schon
du 2000 Höhenmeter noch mit großem Blatt gefahren?
Ja.
Ja. Boah, zum Glück hat Ram hinten halt 34, was hast du hinten drauf?
Ja, 36 sogar.
Und vorne 48, glaube ich, oder?
Ja, ist okay.
Ja, es ist eigentlich in Ordnung, aber trotzdem.
Es ist okay, aber es war halt nachdem ich schon 6000 Höhenmeter hatte, jetzt nicht. Also, ja, ich hätte schon gern runtergeschalten.
Aber krass, dass du durchgezogen hast. Also richtig krass.
Ja, wir haben dann, ich habe halt bemerkt, oh shit, irgendwie geht es nicht mehr. Obwohl ich halt die Batterie natürlich davor aufgeladen und dann habe ich auch alles Mögliche versucht, also neu zu pairen. Da gibt es irgendwie so einen Crash-Mode, so ein Reset. Mhm. Natürlich haben wir das ziemlich effizient dann bei McDo gemacht, dass ich parallel konnten wir essen und schön effizient. Ja, aber hat halt irgendwie nichts geholfen. Es hat nicht, also hinten kann man ja dann auch noch mit bisschen Gewalt das hin und her biegen und sich zumindest einen Gang suchen, der ein bisschen leichter ist, aber im Umwerfer ist es halt schier unmöglich. Aber
was war am Ende? Also der einfach so
kaputt
gegangen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass der Motor kaputt ist oder so.
Okay.
Also mechanisch sah alles normal aus. Der hat auch reagiert, also das Licht blinkt, wenn ich die Schalthebel drück, aber er hat halt nicht geschalten. Und jetzt, Fun Fact, da bin ich halt, hab mich halt damit arrangiert und bin gefahren. Und dann waren wir in Chamonix. Da muss man ja dann nur noch den Col Montet und den Forclaz fahren. Also es sind zwei kleinere Anstiege, aber jetzt nicht nichts, sondern schon nochmal so, keine Ahnung, 800 Höhenmeter oder so, 900. Da haben wir die Sami getroffen, die Sami Sauri.
Ah ja.
Ja, die wohnt in Chamonix. Und dann hat sie uns Schokolade an die Straße gebracht und so, das war voll nett. Und dann hat sie gesagt so, hey, zeig mal, was nicht funktioniert. Und ich so, ja, schau, ich drück so. Und dann blinkt es, aber schält nicht. Und dann hat es geschalten.
Nein.
Ja, ich so, oh fuck, es geht wieder. Und dann war ich im kleinen Blatt und dachte so, oh Gott sei Dank, hier ist so richtig Anspannung abgefallen, dass ich jetzt diese 900 Höhenmeter halt auch noch im großen Blatt fahren muss.
Hä, und einfach
dann
so?
Ja, ich verstehe es auch nicht. Vor allem, es wird noch verrückter, Achtung. Dann sind wir weitergefahren und ich war halt so voll happy, dass es wieder geht. Und dann war so eine kurze Welle bergab und ich habe einfach intuitiv ohne nachzudenken geschaltet.
Ja, geil.
Und es ist wieder aufs große Blatt. Und dann war es aus, dann ging es nicht mehr. Dann musste ich dann doch noch den ganzen Anstieg im großen Blatt fahren. Und ich habe mich so über mich selbst geärgert. Ich dachte mir, Mann, Jana, warum hast du nicht einfach die Batterie rausgenommen, dass das nicht passieren kann?
Ja, aber das ist halt, keine Ahnung,
Das ist halt einfach, ja, es passiert, man macht es einfach ohne schalten. Nachzudenken. Schalten halt. Ja.
Okay, krass, aber hat geklappt.
Ja, ich meine, dann bin ich halt im großen Platz zu Ende gefahren.
Was hat er so Prozent? War der steil?
Nee, es gibt schlimmere Anstiege. Also es hätte an durchaus schlechterer Stelle auf dieser Runde passieren können. Es war okay.
Okay, gut. Aber dann hat sie einfach einen Wackler gehabt. Und jetzt, was machst du jetzt?
Geht nicht, ich muss den austauschen.
Okay, kriegst du zum Glück einen von Tram geschickt.
Ja, ich denke auch, dass das Garantie wäre. Ist irgendwie komisch.
Aber du bist so eh mit Tram Homies.
Ist auch, Ja, eh. Ich bin sowieso von denen gesponsert, aber ich glaube, es wäre auch, wenn man kein Sponsoring hat, ein Garantiefall. Ist auch ein bisschen komisch, weil ich fahre jedes Jahr, ich fahre das seit ewig, dieses Setup, und es ist noch nie was passiert. Das Einzige ist, als ich noch mit Shimano gefahren bin, ist der Ultegra-Umwerfer. Da ist ja die, beim Mittelgebirge war das Problem, dass das war das erste Rennen im Frühjahr und über den Winter oder über viele Winter ist diese Feder, die den Umwerfer bewegt, verrostet und abgebrochen, und dann ist quasi die mechanische Ursache, dass er halt nicht mehr hin und her schieben konnte.
Innsbruck liebt Salz im Winter in rauen Mengen.
So hart.
Ja.
Ja.
Kann schon deswegen sein. Also wirklich, fand ich auch krass, als ich in Innsbruck gewohnt habe. Salz überall.
Ja, Tirol ist irgendwie next level salzig.
Ich meine, gut, die haben natürlich auch steile Berge über rechts und links. Ich meine, sicherheitshalber, aber.
Ja, und viele Touris.
Ja.
Ja, ja, whatever. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Problem, das ich noch in meinen Tetris-Alltag integrieren muss, nämlich einen neuen Umwerfer organisieren, aber ich glaube, bring's zur Werkstatt.
Die schicken die dir denn zu? Hast du schon geschrieben?
Ich habe ja noch die Red daheim.
Ja, da ist doch eine Red drauf.
Nee, ich fahre mit der Force seit einem Jahr.
Ah, von meinem warum Ethos. Eigentlich? Ja,
für unseren Shoot, den wir da mal hatten. Und ich bin ein bisschen dragbar. Das zeigt schon ganz gut meinen Ansatz an Radfahren. Weißt du, ich will halt Fahrrad fahren.
Mir ja.
Ich bin da nicht so feinfühlig oder nicht so.
180 Gramm, ja da.
Ja, es ist mir irgendwie egal. Lass das dann einfach. Deswegen alle, solange es funktioniert, ist für mich alles fein.
Ist außerdem viel mehr down to earth, wenn Diana Kiesner mal mit einer Force rumfährt.
Ich finde auch die lila Kette schön. Ich finde auch die Force schön. Ich
ja, fein. Also genau, ich bin sowieso der Meinung, also es ist dasselbe wie mit Ultegra und Dura-Ace, Force und Red. Das ist wirklich, als Privatperson kauft man sowas nicht. Das ist nur Ego, weil es ist einfach, es ist genau das Gleiche und es hat ein paar Gramm weniger. Also das ist wirklich eigentlich Unfug.
Ja, ich finde auch, fühlt sich genau gleich an. Also auch die Shifter und so fühlt sich genau gleich an. Ich hatte einfach
Genau, es ist das Gleiche, es ist nur ein paar Teile sind aus Carbon. Das ist so der Grund, fertig.
Ja, ist leichter, ja. Ja, jedenfalls ist es jetzt aber meine Motivation, doch wieder zu Red zu wechseln.
Es ist keine Motivation, sondern eine Notwendigkeit.
Ja, du hast recht.
Aber hast ja auch nur vorne dann natürlich den drauf, oder? Weil hinten lässt er.
Nee, ich glaube, wenn, dann tausche ich jetzt alles.
Na ja, gut, wenn man schon einmal rangeht. Das stimmt. Ja. Hast du Giro-Fan geguckt? Giro mit den Frauen?
Ja, ich habe gesehen, dass die in Col de Finestre hochgefahren sind und dass Demi gewonnen hat. Aber ich habe nicht so wirklich viel verfolgt.
Ich habe tatsächlich jede Stage, also die Zusammenfassung zumindest, und es gibt immer zwei gute Zusammenfassungen, einmal von Eurosport und einmal von TNT. Und ich habe mir die schon immer gegeben. Ich fand es nämlich ziemlich cool. Was ich auch ziemlich cool fand, ist die Antonia Niedermayer.
Ja, die ist Dritte geworden, richtig.
Ja, ja, genau.
Also erstes deutsche Podium seit einer Grand Tour, seit ewig.
Ja, ewig, genau. Und die kommt aus Rosenheim.
Mhm.
Also die ist von hier, wo ich wohne, da kommt die her. Gut, sie ist ursprünglich Italienerin oder ihre Wurzeln sind, glaube ich, in Südtirol, aber wohnt oder aufgewachsen in Rosenheim und ist irgendwie cool zu sehen. Also ich habe sowas nie, weil es gibt ja so bei Fußballern so 1860 und dann ist das so ein Regionalstolz. Und so ein bisschen empfinde ich das auch. Es ist cool zu wissen, dass jemand von hier richtig abgeliefert hat.
Ja, voll cool. Ich musste auf jeden Fall gleich beim Finestre, da sind wir beim TCA drüber gefahren letztes Jahr. Das war mein schlimmster Abschnitt, glaube ich, von dem ganzen TCA.
Ja.
Der ist halt mega schön. Also es ist total cool, da mal hinzugehen und man kann das auch mit dem Rennrad schon fahren, okay. Ich war so unglaublich müde. Es war absurd. Ich war so müde. Diese Abfahrt ist ewig lang. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lang. Also das, was wir hochgefahren sind, sind wir runtergefahren. Und am Anfang, wenn man da runterfährt, ist halt Schotter. Da war ich noch ganz gut bei der Sache und irgendwann wird die Straße Asphalt und da wäre ich gerne in jeder Kurve geradeaus gefahren, weil ich nicht aufmerksam war. Das ist so schlimm.
Ja, Gott. Aber das ist krass. Also ich fand es auch cool, dass sie ihn gefahren sind während der
Mega Tour. Cool. Ja, ja, ist natürlich auch voll spektakulär.
Wie viele Höhenmeter hat er runter? Tiefenmeter? Ist schon
also mir kam es vor wie 30 Kilometer bergab, aber ich glaub, weiß ich nicht.
aber das war gut, das war während dem TCR. Also da warst du ja wahrscheinlich auch generell müde wegen allem.
Ja, auf jeden Fall. Endlich bald wieder 12 Tage nicht schlafen. Ich glaube, die Route wird krass, weil am Anfang wird es ja nicht dunkel.
Also, oh ja.
Ja, also wir können bestimmt die ersten 600 Kilometer fahren. Ersten 26 Stunden, ohne dass es wirklich dunkel wird.
Vor allem, es ist zu einer Zeit, das ist ja zu Hightime, also weil am 21. ist ja Kehrtwende.
Nee, Juni, genau, aber wir fahren ja einen Monat später. Also,
nee?
Ich dachte, am 21. Juni ist der längste Tag des Jahres. Und der Start von TCA ist am 19. Juli.
Trotzdem ist es sehr nah an der Sonnenwende dran.
Mhm.
Und deswegen halt ultra lang. Also ich meine, es ist ja hier schon jetzt bis, keine Ahnung, 9:30, 10:00. Und wenn du da oben bist, aber es ist auch witzig, umso du fährst dann nach unten, das heißt, die Tage werden immer kürzer und die Tage werden auch so immer kürzer. Ich bin gespannt, ob du das mitkriegst.
Ja, bestimmt. Ist auch sonst ja immer, hatten wir immer den Moment, an dem es dann eine Zeitverschiebung gibt. Also wenn wir eher von Ost nach West fahren, von West nach Ost. Wenn wir von West nach Ost fahren, gab es immer eine Zeitverschiebung und das wird ja jetzt nicht der Fall sein. Aber das war auch so, dass man das ja gar nicht so richtig checkt, wenn man eh keinen Rhythmus hat.
Ja, genau, weil Zeit ist ja eigentlich dann nur wichtig, wenn du um 8 in die Arbeit musst oder um 14 Uhr einen Termin hast, aber das ist ja da vollkommen egal.
Ja, genau. Ich glaube auch die einzigen Stats, die ich so während des TCAs überhaupt überprüfe, ist, habe ich so ungefähr 18 Stunden Fahrzeit pro Tag und weniger als eine Stunde Pause. Das ist das Ziel. Mhm.
Ich dodge-watche gerade ein Rennen. Das Seven Serpents ist gerade.
Ja, es hat gestern angefangen, ja.
Wo ich ja eigentlich angemeldet war, aber ich will es nicht riskieren, weil ich habe am Wochenende einen Job in Brüssel und da hätte ich schon wirklich sauschnell fahren müssen. Also 330 Kilometer am Tag, Gravel mit 18.000 Höhenmeter, war mir dann zu risky, da nicht anzukommen. Aber Joschka fährt mit und den kann man ganz gut dort watchen. Der fährt mit dem Jo zusammen und ja, ist ein cooles Rennen. Und noch ein paar andere Leute, die ich kenne, fahren mit.
Bist du das Seven Serpent schon mal gefahren?
Das Quickbite.
Ah ja.
Auch nicht im Rennen, sondern die Strecke bin ich damals mit meiner Ex-Freundin so abgefahren und fand es ziemlich cool und deswegen wollte ich dann das Rennen machen. Aber es ist immer dieser Zwiespalt bei mir. Entweder ich entscheide mich halt für viel Geld oder für Radfahren und dann und Selbstständigkeit, naja, dann bist du auch halt da und man hat auch das Gefühl, man muss halt auch irgendwie immer da sein. Und ich habe ja auch Spaß an dem Job. Also wir sind in Brüssel, ich darf nicht zu viel sagen, weil ich habe ein NDA unterschrieben. Aber wir machen was für eine große europäische Filmfestival. Da machen wir so ein Projekt, da geht es um was ziemlich social-mäßig Cooles mit Fahrrädern. Und da haben sie mich quasi angeheuert, dass ich da in Brüssel gewisse Aufnahmen mit Rädern mache.
Cool, klingt cool. Hey, hast du beim Transbalkan Race, das war auch gerade den mitbekommen, dass der erste Fahrer disqualifiziert wurde?
Ja.
Was denkst du darüber? Was löst es in dir aus?
Hätten wir eigentlich als Thema machen können, diese Folge, gell? Das ganze Ding.
Können wir noch machen.
Ja, was es in mir auslöst. Also mein erster Impuls, als ich das mitbekommen habe, war sehr gut. Sehr gut, dass es auch an die große Glocke hängt, also quasi gleich so stark kommuniziert, weil ein Rennen, das seine Regeln nicht durchsetzt, ist kein Rennen. Also das macht ja kompletten Grund weg. Deswegen fand ich es gut, dass sie ein Statement gesetzt haben. Was ich ein bisschen krass fand, war, wie sie es kommuniziert haben. Also es war schon so ein bisschen Shaming. Also schon sehr, hey, du bist jetzt raus und alle müssen das jetzt wissen. Aber trotzdem, grundsätzlich bin ich immer noch der Meinung, gut, die Leute müssen verstehen, dass es diese Regeln gibt und dass es der Grund ist, warum wir uns da anmelden, weil wir diese Regeln haben wollen. Und wenn er ein guter Verlierer ist, dann, ich weiß es nicht, aber dann müsste er ja sagen, stimmt, ich habe auf jeden Fall die Regeln missachtet, ich muss auf jeden Fall aus dem GC raus.
Ich glaube, bisher hätte sich dazu gar nicht geäußert. Irgendwie war so mein erster Impuls, ich finde es einfach mega traurig, weißt du, ich habe dann so ein paar Headlines gelesen mit, dass Ultracycling have a cheating problem und das, ich finde irgendwie, das ist für die ganze Szene ein bisschen schlecht. Also ich finde irgendwie schade, wo sich das so hinentwickelt. Und ich hoffe, dass das nicht ein Ding wird. Auf der anderen Seite, ich habe dann auch selbst gemerkt, wie ich so ein bisschen das Vertrauen verliere. Ich habe dann automatisch gedacht, boah, wenn Leute sowas machen, also kurz vielleicht, um alle abzuholen. Es gab einen Fahrer beim Transbalkan Race, der sehr mit großem Abstand in Führung lag. Und an CP2 ist dann ein Media-Car aufgetaucht, das nicht angemeldet war. Und dann waren die VeranstalterInnen so ein bisschen, ich glaube, die wurden ein bisschen zweifelnd, ob da alles so mit rechten Dingen zugeht. Und haben dann versucht, den Fahrer später an seinem vermeintlichen Schlafplatz zu finden und haben ihn dort nicht getroffen. Und dann haben sie angefangen, mehr investigativ zu sein und haben dann quasi ihn mehr oder weniger verfolgt und gesehen, dass er sich halt von einem Support-Car, das dieses nicht angemeldete Media-Car war, hat versorgen lassen, dass er da ein Bett drin hatte, sogar ein zweites Fahrrad, dass er da halt einen kompletten Resupply bekommen hat und so weiter. Und der wurde dann quasi in Flagranti erwischt und da gab es auch ein Foto quasi, wie er dort an diesem Supply-Car sitzt auf Social Media. Und ich meine, zu Recht, wie du sagst, wurde der disqualifiziert, ist natürlich gegen die Regeln. Aber was es in mir ausgelöst hat, ist sofort auch so ein bisschen Zweifeln. Weißt du, wenn Leute sowas machen, dann liegt ja so ein, wie das immer genannt wird, Offline-Backend daheim, also wie so ein Office, dass man halt jemand daheim hat, der einem dann eine Unterkunft bucht oder sowas. Das werden wir nie beweisen können. Das liegt dann irgendwie ein bisschen nahe. Und ja, in mir hat die ganze Sache ein bisschen Zweifel gestreut und ich finde es einfach mega schade.
Voll. Ja. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, Ultracycling oder Self-Supported Bikepacking Races basieren auf Vertrauen. Und das ist, das finde ich, auch ein Teil, was die Szene sehr schön gemacht hat oder was ich immer sehr schön empfunden habe. Es sind alles sehr ehrliche und Menschen mit einem sehr guten Kompass, der einen sehr guten Leuchtturm, der sehr gut ausgerichtet ist, wenn es darum geht. Und da alle so ein bisschen gemeinsam an den Strang ziehen, aber durch die Professionalisierung und dieses, dass es jetzt halt so riesengroß wird, da haben wir schon oft drüber geredet, dass vielen nicht bewusst ist, was es eigentlich ist. Also es nimmt eine Entwicklung an, die weg vom Vertrauen hin zu ich will gewinnen geht.
Weißt du, dann haben wir auch schon mal, wir haben ja auch eine Folge hier darüber geredet, was bedeutet self-supported eigentlich. Aber mal ganz ehrlich, wenn du alleine in einem Rennen bist, du hast ein Bauchgefühl, was jetzt okay ist und was nicht.
Ja.
Wenn man da so im Rennen ist, dann weiß man ganz genau, ah, das ist jetzt okay oder irgendwie auch nicht. Oder das ist jetzt vielleicht eine Grauzone. Oder was verschafft mir jetzt wirklich einen Vorteil, was die anderen nicht haben. Man spürt es so. Ich finde, das sind alles bisschen Nuancen, wo man, das spürt man, wenn man einen Kompass hat, den du da gerade ansprichst. Aber ich finde so, im Voraus jemand zu organisieren, der einem dann dieses Auto fährt, da alles davor, also muss da, das ist ja richtig Strategie. Also da das
Mord mit
Essen
Vorsatz
reinpacken für mehrere Tage, ein Fahrrad ja extra haben, da ein Bett drin haben und sich dann so abzupassen und zu kommunizieren und so, das ist natürlich mega krass.
Also und für was? Also was hast du dann am Ende? Dann bist du am Ende im Ziel und hast gewonnen, aber du weißt ganz genau, das war komplett unfair. Du hattest einen Riesenvorteil gegenüber einem anderen. Denkt man dann so gar nicht? Oder aus meiner Sicht, das gibt einem doch dann gar nichts, oder? Es geht ja genau darum, deswegen heißt es ja Self-Supported Bikepacking Race. Mir geht es so am Ende, will ich ankommen und wissen, okay, krass, das habe ich jetzt alles alleine gemacht.
Voll. Ja, ich fand auf jeden Fall die Sache ziemlich krass und ich hoffe, dass das jetzt nicht, also diese Headline von das Self-Supported Cycling has a trusting or cheating problem, hat mich irgendwie bisschen tangiert.
Verstehe ich voll. Es ist schließlich ein professionalisierter Sport mittlerweile und du bist ein sehr großer Teil davon und naja, das ist halt in Gefahr einfach, oder? Dass das Ganze nicht mehr so ein ehrenvolles Image hat. Also es war ja immer, aus meiner Sicht zumindest, sehr, also krass respektabel, auch diese Selbstkontenance zu haben, um sich da im Griff zu haben. Also weil, hey, Cheaten ist so easy, wenn es geht, wenn man im Modus ist. Und dann zu sagen, nö, ist richtig starker Charakter.
Ja, aber vielleicht können wir ein bisschen teasern. Es gibt mehrere Leute, die sich darüber Gedanken machen. Und es gibt so eine Gruppe an Menschen aus der Szene, die sich jetzt schon 2-3 Mal virtuell, also per Videocall getroffen hat, um zu besprechen, ob es irgendwas aus FahrerInnensicht gibt, was wir dazu beitragen können. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Aber es gibt auf jeden Fall viele Leute, die sich dazu positionieren. Manche finde ich, naja, ja, ich merke so richtig,
ja,
das tut meiner mentalen Gesundheit nicht so gut. Mann, ja, es gibt so Dinge, auch Kommentare und so weiter, da muss ich mich einfach davon, ich muss mir da die Augen zuhalten. Ich finde dieses auch auf andere zeigen und so weiter und andere ankreiden und dann selbst die Polizei spielen. Ich finde, wer wie was falsch macht, das sollten wir schon den RennorganisatorInnen überlassen und uns nicht gegenseitig ankreiden.
Mhm.
Ja, ich ganz komisches Thema für mich.
Es ist halt extrem schwer, da jetzt nichts falsch zu machen.
Ja, also, wir wollen ja auch keine Mini-UCIs sein. So.
Genau, du willst eine Guideline geben, aber du willst auch keine Verbote oder keine, es ist ein extrem schmaler Grat, eben weil dieses ganze Ding auf Vertrauen basiert. Also wie kannst du Vertrauen kontrollieren? Und sobald du Vertrauen kontrollierst, ist es kein Vertrauen mehr. Also das ist halt.
Vor allem finde ich das alles so kritisch, weil eine große Motivation ist von vielen Leuten die Community oder die Leute, die das auch machen, also eine Art von Gemeinschaft erleben. Also auch in der großen Umfrage, wir hatten mal eine Studie gemacht mit 2.500 Menschen, die viel Fahrrad fahren und die auch Ultracycling machen, verglichen zu anderen Leuten und so weiter. Und ein Haupttreiber, auch solche Rennen zu fahren, ist, sich zugehörig zu fühlen zu einer Szene, da Freunde zu haben, also dieses Gefühl, Teil von was Größerem zu sein. Und das ist ja auch eine sehr menschliche oder emotionale Sache. Und ich habe das Gefühl, wenn das kaputt geht, indem wir uns gegenseitig ankreiden oder gegenseitig Hasskommentare auf Instagram schreiben, dann ist es auch so ein integraler Bestandteil der Motivation, auch für mich selbst, die da beschädigt wird. Und deswegen, glaube ich, geht mir das so nah.
Verstehe ich total. Ich habe das damals zum ersten Mal im Laufsport kennengelernt. Umso länger die Distanz wurde, umso netter wurden die Menschen. Das ist immer so eine lustige Faustregel irgendwie. Ultraläufer waren einfach immer die entspanntesten von allen. Und so habe ich die Szene halt auch kennengelernt, ja. Und jetzt mit der Entwicklung passiert da halt schon was.
Ich bin gespannt, wie es so weitergeht und hoffe, dass das TCA kein Eklat für uns bereithält. Weißt du, was ich auch witzig finde? Wenn es zu strenge Regeln gibt, dann beschweren sich die Leute über zu strenge Regeln. Wenn es keine Regeln gibt, dann beschweren sich die Leute über keine Regeln und kreien sich gegenseitig an. Und
meine Meinung ist, anstatt die Mini-UCI zu spielen, ist, aber das ist halt, keine Ahnung, die schwere Aufgabe. Die Leute müssen von vornherein verstehen, warum man das macht. Die Grundmotivation muss klar sein. Wenn du das nicht als Motivation hast, dann bist du hier falsch.
Aber was ist denn die Motivation für dich, die richtig ist?
So wie ich es kennengelernt habe und so wie ich es empfinde, ist self-supported. Also meldest du dich wo an, wo du am Ende weißt, das habe nur ich gemacht. Also das war jetzt nur ich. Ich habe das alleine von Anfang bis Ende durchgezogen. Das ist mein Confidence-Boost. Das ist das, was ich daraus rausziehen will. Dann dieser Side-Effekt, der ist dann ist, du weißt, alle, die das jetzt auch fahren, haben die gleiche Motivation. Und dann entsteht dieses verbindende Element zwischen den ganzen einzelnen Fahrern. Und dadurch kommt natürlich auch dieses Vertrauen mit. Also wenn Vertrauen und dieses verbindende Element alles zusammenkommt, das schärft eine Community allgemein. Aber wenn das da jemand rausbricht, dann ist das halt sehr fragil und angreifbar.
Ja, ist halt eine Art von Ideologie fast. Ja.
Das ist eben, deswegen finde ich auch so Straight Edge und sowas irgendwie geil. Das ist nichts niedergeschrieben, aber es herrscht so ein Grundding drüber, wo man so weiß, okay, das fühlt sich gut an. Es gibt keine Regel, es ist nichts festgelegt, aber eigentlich ist es so ein Kodex, der schön ist.
Mhm. Das hat es schön zusammengefasst, aber.
Aber okay, was war dein ursprünglicher Grund, warum du jetzt Ultra fahren willst, self-supported?
Ja, irgendwie es mir beweisen.
Sich selbst, ne?
Also auch so ein bisschen mir selbst eine Challenge suchen, vor der ich ein bisschen Angst habe. Aber jetzt auch nicht so, dass ich es nicht schaffen könnte, sondern es ist so diese Balance, wo man denkt, man könnte es vielleicht schaffen.
Als du dein erstes Rennen Three Peaks gefahren bist, wie war das im Ziel?
Ja, so magisch wie halt nie wieder später. Also es war ja, ich war halt so völlig irgendwie begeistert von mir selbst oder so. Ja, überrascht, confident, dass ich das machen konnte und auch einfach unglaublich erleichtert so. Und inzwischen ist es eher eine Zufriedenheit im Ziel.
Ja? Kickt das nicht mehr so?
Ich habe das Gefühl, das ist so, diese Momente, die richtig kicken, die habe ich eher unterwegs. Nicht mehr nur so im Ziel.
Weil du weißt, dass du es kannst. Also du bist jetzt schon zweimal TCR gefahren. Können tust du es. Auf jeden Fall. Liegt es daran?
Ja, wahrscheinlich. Jetzt will ich es natürlich irgendwie so schnell machen, wie ich halt kann. Also das Ziel ist natürlich ein bisschen was anderes geworden, weil die Confidence, dass ich es schaffen kann, die habe ich jetzt irgendwie schon. Also es ist schon eher der Wettkampf jetzt, der mich motiviert. Oder ja, es schon auch einfach so gut zu machen, wie ich kann. Das ist gleich geblieben. Ja.
Ich finde, ich kann das schon.
Ja,
das
eben.
Das ist das, was ich an der Doku überdenken muss. So schlecht läuft es gar nicht. Ich kann das schon.
Ja, da hat es zum ersten Mal so gekickt, dass ich halt...
Ja, auf diesem ekelhaften Parcours.
Das war schön.
So viel zum Thema Self-Confidence Boost. Wir haben ja auch noch das Lost Dodge 101 war ja vor einigen Wochen. Und wir haben ja ursprünglich zwei FahrerInnen mit hier zu begleiten mit Sprachnachrichten.
Also wir hatten ja schon einmal berichtet, dass Lisa leider überhaupt nicht beim Rennen starten konnte, weil sie krank geworden ist. Was natürlich super schade ist, wenn man sich Urlaub nimmt und sich vorbereitet und so weiter. Mowgli ist gestartet und wir haben auch den Punkt von Mowgli auf der Karte verfolgt während des Rennens und haben da schon, wir haben auf der Karte mitverfolgt, dass Mowgli den zweiten Checkpoint verpasst hatte um 15 Minuten. Und damit leider aus dem GC geflogen ist. Und ich habe dann Mowgli währenddessen schon eine Voicemail geschickt, um zu fragen, wie es so geht und ja, wie Day damit umgeht. Und Mowgli hat dann geantwortet, dass es so ein bisschen schwierig ist gerade. Und jetzt danach haben wir aber eine ganz lange Voicemail mit Erklärung bekommen und Stefan hat eine kurze Zusammenfassung davon geschnitten.
Genau, diese erste Müdigkeit setzte dann ein und es kam dann leider dazu auch nochmal richtig fette Regenklatschen, was dann auch nicht besser gemacht hat mit dem Kältegefühl, das auch da war. Und ich habe halt gemerkt, dass ich, würde ich sagen, im Nachmittag angefangen habe, leicht, also es war nicht schlimm, aber zu halluzinieren. Da habe ich gedacht, okay, du brauchst irgendwie heute auf jeden Fall eine Unterkunft für ein paar Stunden, dass du halt schlafen kannst und auch einmal warm bist und duschen kannst. Und dann hatte ich mir auf meinem Weg, ein bisschen anders gelegt zum Checkpoint 1 als die allermeisten. Ein, zwei andere Personen hatten den Weg auch genommen. Und genau, bin dann in die Stadt und hab mir dann ein Hotelzimmer gebucht und habe dann da, glaube ich, 4 Stunden geschlafen, habe auch einmal meine Wäsche gewaschen, die in der Zeit natürlich nicht getrocknet ist. Und bin dann nachts, ich glaube um 4, 4:30, sowas war es, wieder aufgestanden, um dann halt rechtzeitig eigentlich zu dem Checkpoint zu kommen. Aber tatsächlich habe ich den dann um 15 Minuten verpasst. Aber 15 Minuten sind 15 Minuten. Und so ist das Regelwerk. Da war ich halt zumindest aus der Rangliste dann halt raus und hatte aber noch die Möglichkeit zu finishen. Genau, ich hatte aber immer noch die Problematik durch das ganze Regenwetter, dass mir halt ziemlich kalt war. Und sobald ich halt gestanden habe, habe ich am ganzen Körper gefroren. Und mir ging es auch aufgrund der Periode immer noch nicht gut. Und das hat auch noch weitere Probleme mit dem Sitzen auf dem Sattel und so mit sich gebracht. Genau, und da habe ich dann gedacht, du hast die Zeit jetzt eh verpasst. Jetzt schläfst du einmal nochmal richtig. Und war dann aber eigentlich innerlich so darauf vorbereitet, die ganze Route halt weiterzufahren. Auch wenn halt nicht mehr in der offiziellen Zeit. Genau, bin dann an dem nächsten Tag auch eigentlich dann gut gestartet. Das Wetter wurde dann halt auch besser. Irgendwie habe ich mich wieder richtig frei gefühlt und auch wieder richtig, richtig wohl auf dem Fahrrad gefühlt. Und ja, irgendwie kamen dann für mich so diese ganzen Emotionen, glaube ich, hoch, die irgendwie so in der ganzen Kälte, Müdigkeit so ein bisschen untergegangen waren. Hab dann singend, lachend und manchmal auch ein bisschen weinend auf dem Rad gesessen, was aber schön war an sich und war auch so für mich allein. Ja, dann ist mir irgendwann am Nachmittag leider das Rad so blöd hingefallen, dass es mir was er dann eigentlich auch tun soll. Der vordere Umleger ist dann, Umwerfer ist halt weggeklappt und genau, das musste ich dann halt beheben, was dann ein bisschen tricky war, weil ich nicht mehr so viel Kraft in den Händen hatte, weil ich nehme an, durch den ganzen Regen sind mir halt vorne die Finger an den Fingernägeln halt so aufgeweicht. Ich weiß nicht, ob es da einen Trick oder ein Mittel gegen gibt. Das war halt dann auch leider blutig und dann war mir irgendwann klar, jetzt habe ich schon nochmal Zeit verloren und insgesamt wird es halt schwer, je nachdem, bis wohin ich fahre, dass ich dann halt gut mit dem Zug wieder weiterkomme, weil ich hatte halt leider hinten raus ein Zeitlimit. Ja, Routen, die man geplant hat und man auch viel Arbeit und Mühe reingesteckt hat, dass man die halt gar nicht mehr sehen wird, sondern dass es halt rein bei der Planung ja bleibt oder geblieben ist. Und auch so dieses Ganze, was man also in Vorarbeit und auch innerer Arbeit da reingesteckt hätte, das sackte dann auf einmal in dem Moment dann halt durch, dass es halt einfach nicht mehr so funktionieren wird, wie man sich das halt vorgenommen hatte. Ein bisschen Enttäuschung war mit Sicherheit auch dabei. Ich wusste aber, dass es zu dem Zeitpunkt für mich aber auch ein paar Sachen gab, die ich ja einfach nicht hätte gut ändern können oder in der Hand hatte, siehe Periode. Genau, und ich bin dann mit dem Fahrrad dann aber weitergefahren nach Salamanca und nach Madrid und bin dann letztendlich, weil ich die anderen bei der Finisher-Party schon feiern wollte, weil ich auch ein paar nette Leute getroffen hatte und denen auch gerne gratulieren wollte, dann nach Córdoba runter. Das war auch echt nochmal richtig schön, die Zeit zu haben, mit allen zusammen zu sein. Und auch wenn es ein bisschen bittersüß war, man hat sich natürlich unheimlich für alle gefreut, die gefinisht haben, aber dann auch selber immer zu sagen, so ja, ich habe es leider nicht geschafft, das tat mir selber schon weh. Vieles von dem hätte ich mir überhaupt niemals zugetraut, hätte ich halt schon so, oder hatte ich direkt zu dem Zeitpunkt schon das Gefühl, nee, mir ist klar, ich möchte das auf jeden Fall nochmal versuchen. Genau, und ich glaube, dass insgesamt mein Fahrrad halt auch echt richtig schwer war, einmal weil ich halt den Stahlrahmen habe. Aber ich auch wahrscheinlich schon, würde ich sagen, im Nachhinein die ein oder andere Sache dabei hatte, was halt zu viel war. Ich habe zwar den Kocher einmal benutzt, aber einmal benutzen in der Zeit ist halt, ja, muss man sich halt schon fragen, ob man den deswegen mitschleppt. Und dann hatte ich, glaube ich, auch einfach ja ein bisschen schwere Taschen, weil ich halt noch nicht die Bikepacking-Taschen mir alle zugelegt hatte, sondern auch so Kajak-Taschen. Die haben halt einfach auch nochmal festeres Material. Das war dann halt auch nochmal Gewicht. Da hatte ich ein Zelt mit. Das habe ich jetzt gar nicht benutzt. Das hat, auch wenn es ein Ultraleichtzelt ist, war trotzdem 1,1 Kilo insgesamt. Genau, und habe es aber nicht benutzt, weil mir eh schon immer so kalt war. Und wenn man kalt ins Zelt hüpft, hätte das, glaube ich, in dem Fall nicht viel gegeben. Zumal ich jetzt dann halt auch aufgrund des Packmaßes dann halt nicht den ultrafetten Schlafsack dabei hatte. Da hätte ich dann vielleicht eher tagsüber schlafen müssen, wenn es ein bisschen wärmer ist. Das wäre vielleicht ein Move gewesen. Ja, und auf jeden Fall war es ein sehr einmaliges Erlebnis. Es setzt sich gerade auch alles noch, weil man auch total viele schöne, ermutigende und tolle Gespräche hatte. Genau, und die Motivation und der Wille, das auf jeden Fall nochmal zu probieren, mit besseren eigenen Umständen, das ist auf jeden Fall da und ich bin auf jeden Fall angefixt.
Also ich glaube mal, was man auf jeden Fall, was mich super freut, ist, dass Mowgli da trotzdem was Positives mitnimmt und auch die Motivation, nächstes Jahr wieder an den Start zu gehen. Und wir haben vorher über kaputte Umwerfer gesprochen. Mhm. Ja, kann wirklich ein großes Problem sein. Bei mir waren es ja nur noch 90 Kilometer. Wenn man das an Checkpoint 2 bei nicht mal die Hälfte von einem Rennen hat, glaube ich, dann. Ich habe einmal versucht, es dann durchzufahren beim Mittelgebirge, hat nicht funktioniert. Ich würde sagen, jetzt, also ich glaube, inzwischen würde ich einfach, glaube ich, aufhören. Also einfach aufhören klingt viel einfacher, als es ist, so wie Mowgli das auch beschreibt, ist natürlich der Prozess, in dem man realisiert. Das haut jetzt so nicht hin und die Pläne und die Route, die man gemacht hat, die wird man nicht fahren und so. Das ist schon sehr enttäuschend. Aber ich finde es eine sehr coole Idee, dann trotzdem einfach zum Finish zu gehen und zumindest da den Vibe mitzunehmen und die Leute kennenzulernen. Und das ist ja ein Großteil.
Ich habe fast nur das gehört. Ich habe die ganzen Beschreibungen von den Problemen, weil da ist nichts Besonderes dabei. Das sind alles die Dinge, die einfach im Ultra passieren. Das passiert einfach alles. Aber was mich dann so voll abgeholt hat, ist dieser Community-Gedanke. Mhm. Und den haben wir ja schon mal angesprochen. Also beim Start und beim Ziel und dieses...
Auch sogar zwischendurch. Also der hat genau, ja beschrieben, ja, dann nach dem Scratchen oder nach der Realisation, es klappt jetzt nicht und dann zusammen mit jemand anders eine Pizza zu essen, ja, und das wieder so zu genießen.
Das genau, das fand ich cool. Also das, genau, das nehme ich daraus mit oder fand ich bemerkenswert oder das Positive und Schöne.
Ich meine, wir haben bei den Rennen ja auch schon, du auch hinter der Kamera, ich auch face-to-face erlebt, dass Leute anfangen, alles Mögliche im Äußeren als, wie soll ich sagen, als Sündenbock zu suchen. Zum Beispiel hatten wir den Mensch, der in der Türkei im Checkpoint stand und ganz viele Platten hatte.
Ja.
Aber für die Hochprofil-Laufräder auch keine Ventilverlängerung und dann keine passenden Schläuche und so weiter. Und dann war halt der Ausweg, ja, das ist ja auch ein Kackrennen, warum machen die Veranstalter das so mit diesen Gravel-Parcours und so. Also so die, dann so die Schuld im Außen zu finden, liegt, glaube ich, sehr nahe und ist was sehr Menschliches, das zu tun, macht es wahrscheinlich im Moment auch leichter. Aber was Mowgli jetzt geschildert hat, war ja ein sehr reflektierter Umgang mit dem Problem, die man selbst hatte.
Self.
Genau. Ja, und
fand ich sehr gut.
Auch die Motivation ist dann nochmal zu versuchen und zu reflektieren, ah, ich könnte vielleicht den Kocher daheim lassen und das Zelt. Ich glaube, ja, lass den Kocher und das Zelt daheim.
Ja, kann man weglassen. Und ich glaube auch, Lightweight-Taschen sind auch von Vorteil, wenn das Rad eh schon schwer ist.
Das ist natürlich auch alles eine Investition.
Genau, ja. Zugänglichkeit. Was ich letztes Mal schon gesagt, habe ich das schon erzählt? Das gibt ja diesen Loster Chat. Ich habe mal so ein Video über Psychologie von Ultracycling, wie man, also how to finish an Ultra Race gemacht, mit so 10 Punkten mit Eva, die war ja bei uns schon im Podcast war, haben wir so Dinge aufgearbeitet, wie man machen kann, wie man halt damit umgeht, um psychologisch im Ultra stark zu sein. Und eine andere Freundin von mir, die in diesem Lost.chat drin war, wo alle TeilnehmerInnen drin waren, hat da jemand mein Video reingepostet, weil jemand gesagt hat, ich weiß nicht, wie macht ihr das mit eurer Birne? Also wie kommt ihr da mit dem Kopf klar? Und dann wurde das als sehr hilfreich weiter im Chat. Das war nicht mega cool. Das war so cool. Das habe ich mega stolz gemacht. Ich habe natürlich nur einen Screenshot geleakt bekommen, aber es war ein mega geiles Gefühl, ja, voll zu schön wissen, man trägt da was dazu bei.
Mhm, voll cool. Ja, das hat auf jeden Fall Mowgli intuitiv richtig gut gemacht, finde ich. Das ist cool. Gar nicht so einfach, auch wenn man das selbst weiß. Ich habe letzte Woche, nur um noch ganz kurz auf diese Gio-Sache einzugehen, ich habe letzte Woche ein Interview für den Spiegel geben dürfen und da ging es auch so ein bisschen um eigentlich Fragen, die jetzt nicht besonders tiefsinnig waren oder sowas, sondern schon auch viel um Herangehensweise, Motivation, Ausrüstung und so weiter. Und da habe ich gesagt, und für mich klang das ziemlich platt, aber jetzt passt es ganz gut dazu, dass wenn ich zu so einem Rennen gehe oder wenn ich auch Bikepacken gehe und das Fahrradfahren steht im Vordergrund. Also nicht, ich will von A nach B kommen, um dann yes. dort mir irgendwas anzuschauen, sondern ich mache einen Urlaub, um Fahrrad zu fahren oder ich fahre ein Rennen, ja. um Fahrrad zu fahren. Dann ja. versuche ich meine Zeit auf dem Fahrrad gut zu machen. Das heißt, ja. wenn ich Fahrrad fahren will mit Spaß, dann ist es halt zumindest für mich spaßiger, wenn das Fahrrad leicht ist.
Voll.
Und dann verzichte ich lieber danach so ein bisschen auf Komfort. Also zum Beispiel, als ich neulich meine Familie am Bodensee besucht habe, habe ich nicht mal Schuhe mit, weil ich genau. halt wollte, dass mir die 170 Kilometer dahin Spaß machen.
Ich habe doch mal erzählt, dass ich mit einer ihren ersten 200 Kilometer, also ihr erstes Bikepacking-Ding gemacht habe. Das waren nur 2 Tage. Und da hat sie auch gesagt, naja, wo machst denn du deine Schuhe hin? Und ich so, hey, überleg mal, wir sind jetzt 2 Tage, also 48 Stunden fahren wir jetzt Fahrrad. Davon sitzen wir 80% auf dem Rad. Und du brauchst diese Schuhe nur, um entweder im Hotel oder irgendwo dann die herzunehmen. Aber du hast dann trotzdem 18 Stunden lang Pain auf deinem Sattel hinten drauf, auf deiner Tasche.
Ja, ist nicht wert. Zumindest genau. wenn der Ansatz ist, dass es ums Fahrradfahren geht. Ich meine, man kann ja auch das Fahrrad benutzen, um irgendwo hinzukommen. Also zum Beispiel Bikepacken gehen, um von einer Stadt zur nächsten zu kommen, wie auch immer, um dann dort sich Sightseeing-Sachen anzuschauen oder kulturelle Dinge oder wie auch immer, was ja super cool ist. Ich glaube, dann wäre mein Ansatz auch ein anderer. Aber wenn ich einen Bikepacking-Urlaub mache oder ich kann mich da nicht hinein, aber wenn das so wäre, theoretisch. Ich würde immer Fahrrad fahren, um Fahrrad zu fahren, weil mir halt Fahrradfahren hey. Spaß macht. Aber
immer wenn wir Bikepacken waren, war auch genauso minimal wie immer.
Genau, also ich denke, ein Tipp, den man, also was Muckli jetzt mitgenommen hat oder für sich da resümiert, ist auch so ein bisschen, also related dazu. Wenn man viel Fahrrad fährt, dann vielleicht lieber nur trockene Semmel essen oder halt irgendwie was man auf die Hand essen kann und dafür keinen Kocher, weil die Zeit, in der ich dann das Essen genieße, was vielleicht ein Vorteil sein kann, aber das ist irgendwie nicht wert, das die ganze Zeit mitzutragen.
Damit würde ich diese Folge beenden.
Ja.
Wir haben mal wieder richtig geschwafelt.
Boah, wir haben auch so richtig viele Kreuz- und Quer-Themensprünge gemacht und
ich nenne die Folge naja. Geschwafel mit richtig viel in between.
Ja, richtig viel in between. Ich hoffe, dass der ein oder andere was für sich daraus mitziehen kann oder zumindest Unterhaltung hatte. Nächstes Mal machen wir wieder mit mehr Thema.
Ein Hauptthema ist schon immer wichtig. Gut. Hey, Jana, tschüss. Wann sehen wir uns nächstes Mal? Ist es schon Dead Ends, oder?
Wahrscheinlich, ja. Also jetzt.
Ja, also nächste Woche.
Ein Wochenende Pause quasi. Nächste Woche sehen wir uns dann in St. Gallen.
Hänge ich erstmal mit dem Dad ab und dann. Hey, und dann 2 Wochen später sind wir so wieder into the Vault.
Und dann ist schon TCA. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Geil. Alles klar. Bis dahin. Tschüssi.
Tschüss.